Aus dem Johannesevangelium möchte ich lesen, was die ersten Osterzeugen erlebt haben. Johannes 20. Am ersten Tage der Woche kommt Maria aus Magdala früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft hinweggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, dem, den Jesus lieb hatte, und sagt zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und machten sich auf den Weg zur Gruft. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst an die Gruft. Und wie er sich hineinbeugt, sieht er die leinenen Binden da liegen. Doch ging er nicht hinein. Nun kam auch Simon Petrus, der ihm folgte, und ging in die Gruft hinein. Und er sieht die Binden auch da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupte gewesen war, nicht bei den Binden liegen, sondern an einem anderen Ort für sich zusammengewickelt. Da nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst an die Gruft gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er nämlich von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder nach Hause. Maria aber stand außen bei der Gruft und weinte, und wie sie nun weinte, beugte sie sich in die Gruft hinein, und da sieht sie zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, den einen beim Haupte und den anderen bei den Füßen, da, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und die sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagt zu ihnen: Sie haben meinen Herrn hinweggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich um, und sie sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Jene, in der Meinung, es sei der Gärtner, sagt zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wendet sich diese um und sagt zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagt zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala geht und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Und als es nun an jenem Tage, dem ersten Tag der Woche, Abend war und dort, wo die Jünger sich aufhielten, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte. Und er sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände wie auch seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Liebe Schwestern und Brüder, der Bericht von der Auferstehung, der beginnt mit drei Missverständnissen. Einmal: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Im anderen: Das ist wohl der Gärtner. Und zum dritten: Der mir hier begegnet und der jetzt lebt, der lebt jetzt eigentlich so, wie der Jüngling in Nain nach seiner Auferweckung lebt. Oder wie Lazarus nach seiner Auferweckung lebt. Oder wie die Tochter des Jairus nach ihrer Auferweckung lebt. Also er ist wieder zurückgekommen in dieses Leben. Das sind drei Missverständnisse, die bis heute da sind. Maria hat noch nicht, auch als sie Jesus schon zum ersten Mal begegnet, wirklich begriffen, was das Geheimnis der Auferweckung Jesu ist. Ostern ist nämlich nicht eine Rückkehr ins Zeitliche, sondern ein Durchbruch zur Ewigkeit, ein Vorstoß in die neue, ewige Welt Gottes. Alle drei, die Jesus auferweckt hat, mussten wieder sterben. Das heißt, das war nur eine Verlängerung ihres Lebens. Aber Jesus ist in die neue Welt, in die für uns unvorstellbare Welt, das können wir immer nur mit Bildern uns erklären, ist Jesus auferstanden. Ostern ist über alle Maßen herrlicher als all die anderen Wunder, die dort passiert sind und über die die Menschen staunen. Die erste Osterzeugin ist nach Johannes eine Frau, die damals vor Gericht gar nicht Zeugenrecht hatte. Und später sagt er, Jesus hat gewusst, was er machte. Er wollte, dass sich das schnell herumspricht. Also sie soll es weitersagen, heißt es hier. Sie soll es Petrus, diesem Fels, sagen, der Jesus dreimal verleugnet hat und gleichzeitig immer noch Fels heißt. Und sie soll es den anderen 10 Jüngern, die da noch zusammen waren, sagen. Sie kann ihnen aber nicht erzählen, dass Jesus lebt, sondern sie kann nur sagen, Stein ist weg. Und deshalb findet nun ein Wettlauf zum Grab statt. Und Johannes berichtet ganz stolz, dass er schneller ist als Petrus. Aber er muss wohl ein etwas sensibler Typ gewesen sein, das können wir auch aus seinen Briefen entnehmen. Er bleibt draußen pietätvoll stehen. Und Petrus kommt und wie wir ihn kennen, er geht auch rein. Und dann passiert das Erste. Hätten sie wirklich Jesus weggetragen, dann hätten sie einen Leichnam in der Ausrüstung, in der dort begraben wird, nämlich dass jemand eben in ein Leinentuch gewickelt wird, ein Schweißtuch um die Stirn hat, weggetragen. Allein die Tatsache, und nach einem anderen Evangelisten heißt es, wohl zusammengelegt und geordnet die Tücher im Grab lagen, dass allein das ist ein Hinweis, hier ist nicht das passiert, was bis heute manche als Erklärung für das leere Grab haben. Petrus kommt wieder raus, jetzt geht auch Johannes rein, sieht dasselbe und es heißt, und er glaubte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist ja eigentlich sehr erstaunlich. Dreimal hat Jesus, auch noch in der letzten Woche vor seinem Tod, gesagt, der Sohn der Menschen muss gekreuzigt werden, er muss sterben, aber er wird am dritten Tage auferstanden. Und als er dann Karfreitag gekreuzigt wurde, da haben sie nicht mit dieser Hoffnung gelebt, naja, wir müssen jetzt 3 Tage warten. Das ist für uns ein Trost, denn wie viele Bibelworte haben uns schon mal erreicht und angesprochen, mit denen wir nachher keine Erfahrungen gemacht haben, die dann wieder zu den Akten gelegt wurden, die wir vielleicht wieder vergessen haben. Aber trotzdem, Johannes erinnert sich jetzt hier vielleicht daran, das hat er uns ja gesagt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und er glaubte. Das heißt dort, sie verstanden die Schrift noch nicht. Und dann kommt es, nachdem diese beiden Boten wieder zu ihrem Jüngerkreis zurückgehen, kommt es zu dieser eindrücklichen Begegnung Jesu und Maria Magdala. Jetzt steht sie auf einmal dem gegenüber, mit dem sie in Galiläa, Magdala ist ein kleiner Ort am See Genezareth, jetzt steht sie dem gegenüber, wo sie im erweiterten Jüngerkreis schon so viel erlebt hat. Sie hat ihn begleitet in seiner öffentlichen Tätigkeit. Er, den sie dann wehrlos, ohnmächtig, den schamlosen Zuschauern und dem zynischen Gespött der Leute ausgeliefert sah, denn sie war dabei unter dem Kreuz, die Jünger nicht, bis auf zwei, die von Ferne zuguckten. Der begegnet ihr, den sie hat sterben sehen am Kreuz. Sie hört nun ihren Namen und weiß, kein Zweifel, er ist es wirklich. Über ihn hat der Tod keine Gewalt. Was sie aber auch noch nicht weiß, seine Auferstehung ist eben nicht vergleichbar mit der von Lazarus und den anderen. Er lebt aber. Und nun wäre es ja naheliegend gewesen, dass es jetzt so weitergeht wie vorher, nur noch mit mehr Power. Erst einmal jetzt, liebe Jünger, und ihr dürft mitkommen, ihr Frauen, zu Pilatus. Und dann zu Kaiphas, und dann zu Herodes, und dann in den Tempel, um allen unwiderlegbar deutlich zu machen, wer das letzte Wort spricht und wer ein mächtiges Wort spricht. Das wäre echt eine Demonstration gewesen. Ihr habt euch, hätte Jesus dann sagen können, an dem Falschen vergriffen. Hier ist der, der stärker ist als der Tod. Hier ist der, an dem sich der Tod die Zähne ausgebissen hat. Hier ist der Todesüberwinder. Aber stattdessen sagt Jesus, geht zur Maria, geht zu den Jüngern, die sich ein paar Tage vorher noch gestritten hatten, wer von ihnen der Größte ist. Er nennt namentlich Petrus, der ein paar Tage vorher ihn noch verraten hatte, als der Hahn dreimal krähte. Und geht zu den anderen, zu denen, die nicht einmal unter dem Kreuz dabei waren, und sagt ihnen, sie sollen das weitererzählen, dass das Grab leer ist und dass ich lebe. Darüber muss man eigentlich nachdenken, dass Jesus diese Botschaft Leuten anvertraut, mit denen er eigentlich keinen Staat einlegen konnte. Jesus überlässt seine Leute der ganzen Anfechtung, die alle, die heute glauben und bezeugen, Jesus lebt, haben. Er lässt seine Auferstehung ein bestreitbares und im Grunde bis heute bestrittenes Faktum sein. Fortan können die Leute annehmen, das muss ein Hirngespinst gewesen sein. Oder eine persönliche Vision, die Jünger haben. Und in den offiziellen theologischen Büchern steht das eben. Das kann eine subjektive Vision gewesen sein, im Sinne, was nicht sein kann, was nicht sein darf. Oder vielleicht auch eine objektive Vision, dass ihnen dort jemand erschienen ist. Und wenn man das sagte damals und heute auch, dann kommt kein Blitz vom Himmel. Wenn das so wäre, dass Gott es strafen würde, wenn man das nicht glaubt, dann würden fast alle Theologieprofessoren, die es auch gegenwärtig an unseren deutschen Universitäten gibt, tot vom Katheder fallen in dem Augenblick, wo sie in der Dogmatik beim Thema Auferstehung wären. Denn das sind die Erklärungsversuche. Die Erklärungsversuche für das leere Grab. Das leere Grab ist für fast alle eine historische Wahrheit. Aber was da geschehen ist, das wird vergeistigt und nicht als einen realen Vorgang gelehrt. Der Auferstandene möchte also eine Gemeinde haben von Leuten, die von seiner Liebe überwältigt sind. Eine Gemeinde von Überwältigten und nicht von Vergewaltigten, mit denen er über die er ebenso mit Blitz und Donner kommt. Er sucht Leute, denen er und seine Liebe aufgegangen ist beim Nachlesen im Wort Gottes und nicht solche, denen er aufgezwungen wurde. Das Leben, das er schenkt, ist eine Einladung, eine Ermächtigung zur Freiheit und nicht eine Befreiung zur Mächtigkeit, sodass man sagt, wir haben Gewalt und wir haben Macht. Das heißt, die Botschaft von der Auferstehung ist dir und mir anvertraut, wehrlosen Zeugen, machtlosen Zeugen. Christus stellt sich seinen Jüngern vor, um ihnen deutlich zu machen, ich, der ich jetzt in Gottes neue Welt, in eine ewige Dimension auferweckt wurde, ich bin identisch mit dem, der am Kreuz hängt. Wenn man alle vier Berichte liest, dann heißt es, er zeigte ihnen seine Hände, seine Seite, aber auch seine Füße in einem anderen Bericht. Er will deutlich machen, ich bin derselbe wie der Gekreuzigte. Und dass der Auferstandene sich so zeigt, das ist ganz wichtig. Also nicht nur, dass er sich ihnen zeigt, sondern dass er sich so zeigt, seht meine Füße, seht meine Hände. Der siegreiche Herr, der König aller Könige, will also deutlich machen, dass er gleichzeitig auch der Wehrlose und der Gekreuzigte ist. Und das will er bis heute. Ich sage mal was in Klammern, was vielleicht manche reizt zum Widerspruch. Wenn wir Lieder singen, die ausschließlich den König auf dem Thron feiern, dann vergessen wir, dass er gesagt hat, in seinem neuen Herrlichkeitsleib, seht meine Hände, seht meine Füße, seht meine Seite. Denn er ist auch heute der Herr aller Herren und das Lamm Gottes, der Gekreuzigte zugleich. Und das ist gut so. Deshalb kann er mit seinen Händen, die er den Kindern zeigte und sie segnete, mit denen er Kranke die Hände auflegte, deshalb kann er das heute durch seine Osterzeugen auch. Und er kann mit den Füßen, die jetzt durchbohrt sind, hingehen und sagen, ich bin ein Heiland für Sünder. Also wir haben ihn heute noch nicht als den, der am Ende zeigt, was endgültig sein wird, was am Ende gültig sein wird. Wir haben ihn heute auch als das leidende Lamm Gottes. Aber das ist auch nötig. Weil nur so ein Weg zu den Herzen derer ist, die auch heute leiden, die auch heute in Not sind, die auch heute krank sind, die auch heute angefochten sind. Er zeigte ihnen bewusst seine Hände und seine Füße. Und er will damit sagen, ich höre bis in alle Ewigkeit nicht auf, der für euch Gekreuzigte zu sein. Mein Kreuz und der lange Weg, der dahin geführt hat, ist nicht eine Episode, die nun mit Ostern abgehakt ist und die ich hinter mir gelassen habe. Nein, das gehört immer noch bis heute zu mir. Und die Füße, mit denen er zu den Armen und Elenden gegangen ist, zu den Tischen der Sünder und Zöllner und die Hände, die er den Kranken aufgelegt hat, mit denen er die Kinder gesegnet hat, die er zum Gebet gefaltet hat, mit denen er dem Sturm gedroht hat. Diese Hände hat er nie gegen einen Menschen gebraucht. Vor vielen Jahren, als Heinrich Giesen noch, fällt mir gerade ein, Leiter der Stadtmission in Berlin war, da gab es auch noch die Mauer, da bin ich einmal auf dem Kurfürstendamm gefahren und da hatte er riesengroße Plakate in der Osterwoche und man sah nur zwei Fäuste, die so aufeinander trafen. Und darunter stand, seit Golgatha gibt man sich anders die Hand. Seit Golgatha gibt man sich anders die Hand, zeigte seinen Jüngern die Hände. Das sagt eben, er hält sich weiter zu den Sündern, rückt nicht von ihnen ab. Und wir meine Schwestern und Brüder, wir bezeugen einen Herrn, der seine Arme weit ausbreitet, immer wieder neu ausbreitet. Und damit sagt es, ja, das tat ich für dich. Tust du für mich. Vor allzu langer Zeit, lange vor Christus, gab es einen Philosophen, der hieß Archimedes. Und der hat ein Wort gesagt, das passt zu Ostern. Er hat gesagt, gebt mir einen Punkt im All. Manche sagen, gebt mir einen Punkt außerhalb unserer Weltordnung. Gebt mir einen Punkt im All. Und dann könnte ich von diesem Punkt die ganze Welt aus den Angeln heben. Dieses alte Wort, das hat sich zu Ostern erfüllt. Das ist der Punkt, der außerhalb unserer Verstehenswelt, unserer Denkstrukturen, unserer Vorstellungskraft passiert ist. Da ist der Himmel zur Erde gekommen, da hat der Himmel die Erde geküsst. Und von diesem Punkt könnte man und kann man die ganze Welt aus den Angeln nehmen. Und deshalb ist Ostern eben der zentrale Punkt unseres christlichen Glaubens. Ich habe einmal einen General des Ersten Weltkriegs beerdigt. Die ganze Geschichte will ich euch nicht erzählen. Der kurz vor seinem Sterben an Jesus gläubig wurde. Ich kriegte einen Anruf von seiner Frau. Ich wusste nicht, mit wem ich es da zu tun hatte. Sie hatte sich vorgestellt, ob ich ihren Mann besuchen könnte. Kam dorthin. Da sagte sie an der Tür, können Sie Menschen mit Gott bekannt machen? Ich habe ein Buch gelesen von einem Pfarrer Wilhelm Busch. Da hat man den Eindruck, der konnte Menschen mit Gott bekannt machen. Ja, sagte ich, ja, gut, es geht meinem Mann nicht gut, Sie haben eine Viertelstunde Zeit. Das ist wirklich. Dann kam ich ins Wohnzimmer, dann saß ihr Mann dort in einem Lehnsessel. Und ich musste ja dann schnell zum Thema kommen. Also er hat mir ein Gebet nachgesprochen, wo er ganz bewusst sein Leben über Jesus, dem Herrn Jesus anvertraut hat. Die Frau brachte ihren Mann dann ins Bett, ich musste so lange warten und dann sagte sie zu mir, hat's geklappt? Ich sag ja, er hat sein Leben Jesus gebracht. Und sie sagte dann, gut, mein Mann wird nicht mehr lange leben, ich möchte Sie jetzt bitten, dass Sie jetzt jeden Tag noch einmal kommen. Das war aber 30 Kilometer von Hannover entfernt und ich sagte, morgen geht's nicht, übermorgen komme ich. Die hatte solche Augen wie ein Adler, ich mochte der sowieso nicht widersprechen. Und als ich 2 Tage später kam, da war er so schwach, dass er in seinem Bett lag und da merkte ich die vielen Orden, die er da hatte. Und mit wem ich es zu tun hatte. Und dann hat sie sich auch mit dem Glauben beschäftigt. Und warum erzähle ich das? Sie sagt, ich habe dann, wir wohnen ja hier in einem Dorf, festgestellt, dass der Pfarrer in diesem Dorf nicht richtig glaubt. Ich komme aber bei der Beerdigung nicht an dem Dorfpfarrer vorbei. Ich habe ihm gesagt, er möge bitte nur vorlesen, was im Heidelberger Katechismus über den Glauben und über die Auferstehung steht. Dann kann er nichts falsch machen, sagte sie. Und da beginnt der Heidelberger Katechismus mit der Frage, was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Es ist so, dass jeden Sonntag in der reformierten Tradition eine Frage gestellt wird, manchmal auch 3, und dass die Gemeinde darauf eine Antwort lernen muss und das im Jahresrhythmus sich wiederholt. Und die Frage 1 lautet, was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Da konnte er in der Tat nichts falsch machen.
Und ich durfte dann am Grab was sagen. Und konnte dann erzählen, dass wir vor dem Tod standen da alles, die alten Herren mit ihren Orden und so, dass wir eine Strophe zusammen gebetet haben, nämlich Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werd ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Was ist dein Trost, dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist der Punkt außerhalb unserer bestehenden Weltordnung, wo unser Herr Jesus Christus aus dem Tode nicht zur Verlängerung des Lebens für einige Zeit durch ein Wunder Gottes auferweckt wurde, sondern wo mit Christus eine neue Zeit anbricht. Aber wenn ich sein Public Relations Berater gewesen wäre, dann hätte ich ihm gesagt, das gehört jetzt vor Pilatus und Kaiphas und nicht in die Hände von dem, der dich verraten hat, als der Hahn dreimal krähte. Und dann hätte er gesagt, so soll's bleiben, bis ich wiederkomme. Ich vertraue es Leuten wie Petrus und Johannes, Thomas und Maria Magdalena an. Und da könntest du jetzt deinen Namen einsetzen. Und wir haben nicht die Aufgabe, die Auferstehung zu beweisen. Wenn wir mit einem gescheiten Gesprächspartner es zu tun bekommen, würden wir auch immer in eine Sackgasse geraten. Wir haben die Aufgabe, es zu bezeugen. Wir haben die Aufgabe, das zu sagen, was Maria sagen sollte und gesagt hat, sie geht zu den Jüngern und sagt, den Herrn gesehen. Und das war früher unsere Stärke und ist bis heute unsere Stärke, wenn Männer und Frauen anderen sagen, das habe ich mit dem Auferstandenen erlebt. Da können sie lächeln. Manche sagen dann auch, neulich im Haus auch jemand sagte, wissen Sie, ich habe eine Hoffnung, die geht übers Grab hinaus. Ach ja, sie sind zu beneiden. Mehr nicht. Aber mehr können wir nicht. Es weitersagen, es bezeugen. Ich habe den Herrn gesehen. Ich hatte einmal einen jungen Mann gefragt, damit möchte ich schließen. Kannst du mir die Auferstehung beweisen? Nein, aber ich sage, wenn Jesus auferstanden ist, dann lebt er doch. Ja, sagte er, das muss dann wohl so sein. Und ich sage, und was ist typisch für jemand, der lebt, so wie du und ich? Wir können kommunizieren, wir können uns unterhalten. Ich sage, möchtest du das wirklich einmal wissen, ob er lebt? Ja. Dann nimm doch das Gespräch mit ihm auf. Und ich habe ungefähr den Wortlaut seines ersten Gebetes noch im Ohr, dass er sagte, lebendiger Gott, oder ich weiß ja nicht mehr genau die Anrede. Also ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber ich will, weil der mir das hier geraten hat, einfach einmal zu dir sprechen. Und dann hat er angefangen, in Worten, die selten in einer perfekten Gebetsgemeinschaft sind, sein Herr, Gott was zu erzählen. Dann passierte etwas, dass er plötzlich sagte, oh, der hört mich. Ich spreche nicht mehr gegen die Decke. Da passiert dann auch das Unfassbare, was letztlich Ostern passiert ist, was die Bibel so benennt. Der Geist Gottes, den wir nicht in den Griff kriegen, der bezeugt unserem Geist, das heißt, er erniedrigt sich, er bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann stehen wir immer nur als die Staunenden daneben. Amen.